Ja, die letzten Worte meiner Frau, als ich vorhin wegging, waren: Joachim, hast du ein Sacktuch? Wisst ihr, was das ist? Ein Taschentuch, ja. Und grüß mir die Leute, rief sie dann. Das habe ich jetzt erledigt. Wir haben ja das Buch Esther angefangen und wir wollen uns heute Abend mit dem Kapitel 8, 9 und 10 beschäftigen. Dieses achte Kapitel bringt uns ja die Situation, die nach dem Ausscheiden aus dem Geschehen von Haman entstand. Zunächst muss man festhalten, ein Gesetz, das vom König versiegelt war, konnte nicht einfach wieder aufgehoben werden. Das heißt, das Todesurteil für die Israeliten in diesem riesigen Reich stand fest. Esther konnte das natürlich nicht so einfach hinnehmen, aber es begann so, dass der König ihr das Haus Hamans schenkte. Ich habe mir versucht vorzustellen, was das wohl für ein Palast gewesen ist. Er hatte 10 Söhne, da muss schon manches Zimmer gewesen sein. Und was er dann auch mal dem König geben wollte an Silber, damit er sich die Juden kaufte. Er war wohl kein armer Mann. Aber zunächst einmal wollen wir uns mit diesem Gedanken kurz beschäftigen und untersuchen, woran können uns das erinnern. Wir haben von diesem Haus gesungen, diesem Haus des Vaters. Und der Herr Jesus sagt, dass er in Johannes 14 Zugang hat. Ich gehe jetzt in das Vaterhaus. Und ich bereite euch eine Bleibestätte. Wie schön zu wissen, dass diese Bleibestätte bereitet ist. Das Vaterhaus allerdings und der Zugang dort, das müssen wir sagen, können wir uns nicht verdienen. Es ist einfach Gnade. Einfach Gnade. Und ich denke, auch Esther hat das so empfinden müssen, dass sie jetzt dieses Geschenk bekam, dieses Haus. Ich weiß nicht, ob die ganzen Einrichtungen noch da drin waren und so weiter und was mit den Söhnen, mit den Bewohnern des Hauses war. Das ist alles nicht gesagt. Es gehörte jetzt der Esther. Und man möchte meinen, dass in diesem Haus jetzt der Stern aufging. Denn Esther heißt ja Stern. Eine dunkle Zeit, sagten wir uns schon, eine schwere Zeit, eine Zeit, wo dieses Todesurteil über ihnen schwebte, wenn ich so ausdrücken darf. Und jetzt war durch Esther dieser Stern aufgegangen. Es war ein Stern zu erkennen, der Weisung gab, Wegweisung gab, auch in diesem Haus. Und dann, der König hatte Nachricht bekommen von Esther, was Mordechai ihr bedeutet. Und dann zieht er seinen Siegelring ab. Ihn hat er dem Haman abgenommen und gab ihn Mordechai. Es bedeutete, er konnte unterschreiben und versiegeln oder ein Siegel darunter setzen. Das hatte der König gemacht. Wir müssten an dieser Stelle wohl feststellen, der Mann, der den Haman nicht, der nicht klein zu kriegen war, wenn man es so will, der sich nicht vor ihm gebeugt hat, der sich nicht vor ihm niedergeworfen hat, den Haman aber dann durch die Stadt führen musste und sagen musste, das ist einer, an dem der König gefallen hat. Aber er gehörte zu diesem Volk Israel, gehörte zu dem Volk, das unter einem Todesurteil stand, eigentlich ohne Heimat in Jerusalem und Umgebung. Und jetzt erhoben. Erhoben. Nicht selbst verdient. Auch das war Gnade. Und wir wollen uns erinnern lassen an ein Wort, das Paulus an die Philipper geschrieben hat. Da heißt es in Philipper 2, darum, nämlich weil er gehorsam war, der Herr Jesus Christus, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn hoch erhoben. So wollen wir uns erinnern lassen durch die Erhebung Mordechais, der hoch erhobene Gottessohn, ihm einen Namen gegeben. Man geht davon aus, dass es um den Namen Kyrios geht, Herr aller Herren, der Höchste, der Erhabene, Gottessohn. Und dann heißt es, und jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen, wird anerkennen, dass dieser der Sohn Gottes ist, Jesus Christus. Das heißt nicht, dass ihn das zum Heil dient, aber anerkennen werden sie ihn müssen. Mordechai erinnert uns daran, dass es die Erhebung gab, und wenn wir eine Geschichte, die Geschichte Josefs heranziehen, dann müssten wir sagen, er wurde auch aus dem Gefängnis herausgeführt und von einem Tag auf den anderen erhoben und wurde auch zum zweiten Mann im Staat. Auch Gnade. Jetzt verwendet sich Esther noch einmal bei dem König und sie wagt es offensichtlich, noch einmal zu ihm zu gehen und jetzt für ihr Volk zu bitten. Und sie sagt im 5. Vers, wenn es dem König recht ist und wenn ich Gunst vor ihm gefunden habe. Gunst ist ja das andere Wort für Gnade. Und man könnte sagen, wenn ich denn begünstigt bin, obwohl ich das nicht verdient habe. Und dann trägt sie ihr Anliegen vor, dass der König doch sich ihres Volkes erbarmen soll, über den jetzt das Todesurteil schwebt, und der König muss sagen, ich habe dir dieses Haus gegeben, ich habe den Mordechai erhöht, er hat den Siegelring. Ich bin nicht in der Lage, dieses Gesetz, das durch Haman erlassen worden ist, was den Tod der Juden anging, ich bin nicht in der Lage, das Gesetz zu widerrufen. Aber ihr sollt jetzt Haman nicht mehr, war nicht mehr, Mordechai und Esther, ihr sollt jetzt aus der Bevollmächtigung, die ich euch erteilt habe, das machen, was dem Volk Gottes, den Israeliten, zum Heil dient, zur Rettung wird. Welche Möglichkeiten gab es da? Nun, die Möglichkeiten waren nicht so von reicher Fülle. Und man muss schon sagen, man brauchte diese Weisheit, die bei Gott ist, die er denen gibt, die ihn bitten, sagt Jakobus, die ohne Zweifel bitten, Weisheit von ihm, damit auch dann recht umzugehen. Obwohl das hier nicht steht, wollen wir uns daran erinnern lassen, dass uns der Zugang zu dieser Weisheit gegeben ist. Und ich sagte, wir wollen, obwohl das hier nicht steht, ob Mordechai gebetet hat oder nicht, das steht nicht hier. aber dass er diese Idee hatte, von Gott geschenkt, ohne Zweifel. Und jetzt verfasst er eine neue Botschaft, die genau wie die Botschaft zuvor in das ganze riesige Reich verbreitet wurde. Für die Juden war das eine gute Botschaft. Gute Botschaft, das ist ja auch das Evangelium, eine gute Botschaft. Wird sie geglaubt? Wird sie angenommen? Wird danach gehandelt? Wenn danach gehandelt wird nach dieser Botschaft, dann könnten wir sagen, ja, da ist der Glaube praktisch geworden und dann hat man gehört, geglaubt und in die Tat umgesetzt. Also diese Botschaft wurde verfasst. Sie lautete, in Kapitel 8 lese ich, Vers 10, er schrieb im Namen des Königs Ahasveros und versiegelte es mit dem Siegelring des Königs und er sandte durch Eilboten zu Pferd, die auf den königlichen Postpferden aus den Gestüten ritten, Briefe, worin der König den Juden in jeder einzelnen Stadt gestattete. Und jetzt folgen eigentlich drei Dinge. Erstens, sich zu versammeln. Zweitens, für ihr Leben einzustehen und alle bewaffnete Macht eines Volkes zu vernichten, umzubringen, auszurotten. Und das Letzte, ihre Habe als Beute zu erbeuten. Das ist eigenartig. Das sollte helfen, dass sie sich versammeln. Es geht davon auszugehen, dass sie nicht unbedingt nebeneinander gelebt und gewohnt haben, dass in einer Stadt diese Leute, die jüdische Abstammung waren, dass sie zusammen getrommelt werden sollten, wenn ich so sagen darf. Sie sollen sich versammeln. Spricht das davon, dass die Gemeinschaft stark macht? Spricht das davon, dass der Einzelne nicht kämpfen muss, sondern dass sie zusammenstehen, sich gegenseitig Mut machen, sich helfen? Sie werden aufgefordert zum Widerstand. Interessanterweise müssen wir festhalten, und das ist in Epheser 6 ja ganz genauso, wenn es um die Waffenrüstung Gottes geht, es geht um Widerstand. Es geht nicht um Angriff. In der Waffenrüstung Gottes gibt es letztlich keine Angriffswaffen. Es gibt nur Widerstandswaffen. Stärke durch Gemeinschaft. Wollen wir das einmal gründlich überlegen, ist das nicht auch etwas, was uns letztlich stark macht? Dass nicht jeder auf seinem Posten allein steht? Dass wir diese Zusammenkünfte besuchen können? Einander grüßen? Einander Sorgen teilen? Wie wir das gehört haben? Also, es wird diesen Angriff der Juden, auf die Juden geben. Es war ja festgesetzt. Und es wird genug Leute geben in diesem riesigen Reich, die sich auf dieses Gesetz berufen. Aber sie werden auf Widerstand stoßen. Und wie mancher wird sich aus diesem Volk schon die Hände gerieben haben, wenn sie die Häuser der Juden ausrauben konnten, erbeuten konnten, Beute machen konnten. Denn in aller Regel waren sie ja nicht so ganz ohne Eigentum, die Juden. Sie verstanden es, auch in der Gefangenschaft entsprechende Geschäfte zu machen und Gewinn zu erwirtschaften. Und jetzt war das alles das Teil derer, die sie überfallen durften, mit ihnen machen durften, was sie wollten, sie töten durften. Nun gab es einen Gedanken in unserem Volk, der lautete etwa auch so: Wir brauchen dieses Volk der Juden nicht. Sie sind unser Unglück und sie waren gewissermaßen freigegeben. Wie viele Hunderttausende, Millionen sind vernichtet worden aufgrund dieser Einstellung. Aber alle, die es versucht haben, und ich habe einmal eine kleine Abhandlung darüber gelesen, wie viele Juden weltweit verfolgt worden sind, getötet worden sind, wie viele es versucht haben, darf ich es mal so sagen, die Judenfrage endgültig zu lösen. Und allesamt sind sie letztlich gescheitert. Gott sagt, ihr tastet meinen Augapfel an, wenn ihr mein Volk antastet. Das ist noch so, bis heute. Wer hätte denn gedacht, dass die Juden mal ihr Land wiederbekommen? Das hätte 1947 noch niemand gedacht. Und 1948 hatten sie es. Und ich habe in alten Schriften aus den Jahren des Ersten Weltkrieges und in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, ich habe so denken müssen, die Brüder, die da zu gewissen Fragen Antwort gaben, wie schwer tun sie sich, wenn es um Israel ging, weil sie die Tatsache noch nicht vor Augen hatten, dass sie wieder einen Staat bekommen. Da waren Brüder dabei, die schrieben, zweifellos, es wird, dass Gott wird mit seinem Volk weitermachen. Sie sind nur für eine Zeit beiseite gesetzt. Aber niemand konnte damals sagen, es wird auch in ihrem Land weitergehen. Es gab ja auch Gedanken, sie in Madagaskar anzusiedeln. Nein, im verheißenen Land haben sie dann eine Heimat gefunden. Ich will nicht zu denen gehören, die da sagen und alles, was sie machen, heute tun und lassen, ist gut. Es ist ein Volk, das sittlich-moralisch kaum noch tiefer sinken kann. Dieser Gott des Himmels wird längst nicht von allen geachtet, geschätzt, geehrt. Trotzdem gibt es Gotteskinder in diesem Volk. Aber beherrscht werden sie eigentlich von sehr streng denkenden Juden. Und die auch die Regierung in der Hand haben oder denken es jedenfalls. Also versammelt euch. Dann tretet gemeinsam gegen die an, die euch bedrängen werden. Die also aufstehen und kommen, euch zu töten. Und ihr dürft sie dann umbringen und ihr dürft auch ihre Beute nehmen. Nun denken wir in allen Tageszeitungen, in sämtlichen Nachrichtensendungen, wenn Sie in heutiger Sprache das einmal so wiedergeben wollen, überall im Internet, damals wahrscheinlich an sämtlichen Litfaßsäulen, überall wurde diese neue Verordnung bekannt gemacht, in diesem riesigen Reich, in diesen 127 Provinzen. In der Stadt Susa, das war die Stadt, die zu diesem Königspalast gehörte, jauchzte man und war fröhlich. als ob sie den Sieg schon in der Tasche hätten. Natürlich wäre niemand von selbst auf diese Idee gekommen. Aber jetzt war es offiziell. Sie durften sich versammeln, zusammentun, zusammen auftreten, zusammen kämpfen. Aber es ist ja noch nicht, längst nicht alles, was Gott getan hat. Dass sie sich versammeln durften, war sicher der Gedanke Gottes. Aber es heißt dann in Vers 17, Kapitel 8, viele aus den Völkern des Landes wurden Juden. Denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Viele haben sich gesagt, wenn sie sich zusammentun, dann wird ihr Gott ihnen den Sieg verleihen. Vielleicht haben wir das noch in Erinnerung, dass die Frau des Haman ihrem Mann sagt, wenn du vor diesem Mordechai angefangen bist zu fallen, dann bist du nicht mehr aufzuhalten. Du bist nicht mehr aufzuhalten. Dein Fall ist nicht mehr aufzuhalten. Und so ist es ja gekommen. Wie konnte sie so etwas sagen? Nun machen wir uns bewusst und sind wir uns dessen bewusst, dass wir auf der Seite eines Gottes stehen, der unser Vater im Himmel ist. Und unser Vater im Himmel verlässt seine Kinder nicht. Seine Kinder kommen auch in Schwierigkeiten, in Nöte, in Auseinandersetzungen. Wenn es um Krankheiten geht, wenn es um Unglücke geht, auch wenn es vielleicht um eine Regierung geht, deren Handeln man nicht gutheißen kann. Aber der Vater im Himmel verliert uns nicht aus den Augen. Und das war auch bei seinem Volk damals so. Und das war das Nächste, neben der Anweisung, sich zu versammeln und gemeinsam anzutreten gegen die Feinde, kam dann viele aus den Völkern des Landes, wurden Juden, schlugen sich auf die Seite der Juden. Dass es eine Formsache war, ob sie das von Herzen taten, das mag einmal dahingestellt sein, aber es war eine Furcht da. Und wenn es um Furcht geht, dann kann man das sehr schnell untersuchen. Dann merkt man, es geht sehr oft um Todesfurcht. Die Angst vor dem Tod. Das wissen wir Menschen, auch die Gottlosen wissen das letztlich tief in ihrem Gewissen. Wir müssen uns einmal verantworten. Verantworten vor dem Schöpfer. Verantworten vor der Tatsache, was hast du mit meinem Sohn gemacht, Jesus Christus? Was hast du mit dem Zeugnis gemacht, das ich dir vorgelegt habe, zum Beispiel das Zeugnis der Schöpfung? Welche Ideen bist du da gekommen? Welchen Ideen hast du dich angeschlossen? Die Ideen dieser Millionen von Jahren oder was war wohl die Idee? Diese Verantwortung also vor dem höchsten Gericht, dem Gericht Gottes. Aber sind wir getrost? Dieses Gericht, wie alle anderen Gerichte Gottes, sind immer gerecht. Da wird nie manipuliert. Da hat nie jemand Vorteile oder Nachteile. Es ist gerecht. Und das, was gesprochen wird, ist Recht. Und der Mensch wird dem zustimmen. Er wird zustimmen. Und jetzt kam dieser 13. Tag im 12. Monat. Und jetzt wird es sich zeigen. Werden die Juden das, was sie an guter Botschaft gehört haben, jetzt verwirklichen? Und das haben sie getan. Sie haben sich also versammelt, überall in den Städten, in den Provinzen, um Hand an die zu legen, die ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen. Das waren doch keine ausgebildeten Kriegsleute, oder? Das war ja auf der Wüstenwanderung schon so, dass Josua das Volk anführte und sie ein gewaltiges oder mehrere gewaltige Siege erringen konnten. Dabei waren das doch gar keine ausgebildeten Soldaten. Wir wollen einfach festhalten, wenn Gott die Wege bereitet, dann werden sie für seine Kinder gangbar. Und das hat Gott hier auch getan. Die kamen und ihr Unglück suchten. Sie mussten, wenn sie nicht weggelaufen sind, damit rechnen, dass sie getötet werden. Und 75.000 wurden ja allein in den ganzen Provinzen getötet. Da kann man auch sehen, wie viele noch den Gedanken hatten, sich an ihnen zu bereichern und sie umzubringen, auszulöschen, wie Haman das geplant hatte. Niemand konnte vor ihnen bestehen. Und jetzt kommt das Dritte. Ihr versammelt euch, viele treten auf eure Seite, werden Juden. Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Obersten der Provinzen, die Satrapen, die Statthalter und alle, die die Geschäfte des Königs besorgten, unterstützten die Juden. War ja nur ein Tag. Da kann man schon sagen, wie hat Gott eingegriffen? Wie hat er eingegriffen? Die einen wechseln zu den Juden, dann werden sie unterstützt. Haben sie Waffen bekommen? Ich weiß es nicht. Aber wenn das hier so steht, dann müssen wir sagen, Gott hat sein Volk dahin durchgebracht. Verluste auf Seiten der Juden sind nicht bekannt. Gehen wir davon aus, dass das verlustfrei abgegangen ist. Und dann wird noch einmal gesagt, Mordechai war angesehen. Im Haus des Königs, da war Vertrauen des Königs, der sich sehr wahrscheinlich auch gewundert haben mag über die Anweisungen, die in seinem Namen gegeben worden sind, sich zu versammeln. Und das, was sich dann darüber hinaus abspielte, dass viele auf die Seite der Juden traten und viele dann von dieser Furcht erfasst, die Juden unterstützten. Mordechai also im Haus des Königs anerkannt. Die Nachricht von ihm ging durch alle Provinzen, dass der Mann Mordechai ständig angesehener wurde. So schlugen die Juden all ihre Feinde mit Schwertkampf, Umbringen, Ausrotten und sie verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Und in der Burg Susa erschlugen sie 500 Mann. Dann kommen die Namen der 10 Söhne Hamans, die auch ihr Leben lassen mussten. Aber an die Beute legten sie ihre Hände nicht. Jetzt wäre doch eine Gelegenheit gewesen, sich auf billige Weise zu bereichern. aber das tun sie nicht. Und ich habe so ein wenig nachgesonnen, was wird sie wohl abgehalten haben davon? Und es kam mir eine Situation in den Sinn, als die Stadt Jericho fiel unter Josua. Die Mauern fielen zusammen bis auf die Stelle, wo die rote Schnur aus dem Fenster herauskam. Und dann, als das alles vorüber war, dann durften die Israeliten nehmen. Aber da gab es Dinge, wo Gott gesagt hat, das gehört mir. Gold, Silber und so weiter. Und was macht Achan? Er bereicherte sich. Natürlich hat er einen Moment abgewartet, wo er nicht beobachtet wurde, und hat sich dann Dinge weggetan, in seinem Zelt vergraben. Ob er sich noch daran erfreuen konnte, jedenfalls nahm er ja ein böses Ende. Es kam mir so in den Sinn. Die Beute, ist es wirklich ein Segen? Für die Juden war das offensichtlich der Fall, dass sie gesagt haben, das kann kein Segen sein. Wir lassen die Beute, wir lassen uns nicht nachsagen, dass wir der Beute wegen diesen Streit durchgestanden sind. Nun, in der Burg Susan war das noch nicht ganz ausreichend, und der König sagt dann zu der Esther: Schau, 500 Mann sind getötet worden in der Stadt. Und dann bittet Esther ihn und sagt: Lass doch morgen noch einmal für Susan, für die Stadt, also noch einmal dieses Gebot, dass die Juden sich versammeln dürfen, Widerstand leisten dürfen. Denn die Angreifer waren offensichtlich noch nicht alle beseitigt. Und so wurde es dann auch gegeben. Nun müssen wir uns noch mit einer Situation beschäftigen, die uns sicherlich manches erklären und sagen will. Es gab nach diesem 13. Tag auf dem Land rundherum, war es also der 14., und in der Burg Susan war es der 15. Tag, da heißt es, Tag des Festmahls und der Freude. Ja, da kann man sich freuen. Und ich werde erinnert an ein Wort, das wir im 1. Korintherbrief lesen, im 15. Kapitel, wo es heißt, der uns den Sieg gibt. Diesen Sieg, auch den Sieg über die Begierden des Fleisches, die Lust des Fleisches, den Sieg über diese Dinge, die Gott nicht dienen. Ein Sieg, der erkämpft werden möchte. Denn Galaterbrief lehrt uns im 5. Kapitel, das Fleisch, das heißt unsere alte, eigensinnige Natur, ist dem Geist Gottes entgegen. Die stehen im Gegensatz zueinander. Sie streiten gegeneinander. Und dieser Streit ist in uns. Da sind die Lüste des Fleisches. Aber da ist auch der Geist Gottes und der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und dass wir sagen können, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Der Zwang, wie vor unserer Bekehrung, ist einfach aufgehoben durch die Bekehrung, durch die Hinwendung zu dem Herrn Jesus Christus, durch Vergebung und Erlösung, durch die Gotteskindschaft, die durch eine Geburt, wir sagen Wiedergeburt dazu. Die Gotteskindschaft entsteht also auf diese Weise. Und eine Geburt geht immer eine Zeugung voraus. Und die Zeugung braucht einen Samen und der Same ist, wie wir das bei Petrus lesen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das über unser Gehör und über unsere Sinne, muss ich besser sagen, vieles wird ja auch gelesen und so, über unsere Sinne aufgenommen wird. Und dann entscheiden wir, was passiert jetzt? Beuge ich mich vor diesem Herrn? Was hast du vorhin aus dem 103. Psalm gelesen? Nicht vergessen. Erstaunlicherweise sind wir vergessliche Leute. Ich habe diese Tage noch jemand gesagt, der sich ein bisschen über die Regierung aufregte und so weiter. Und dann sagte ich, weißt du, mit Gottes gnädiger Hilfe bin ich gelassen. Ich habe Frieden im Herzen. Und es passiert nur das, was Gott zulässt. Im Allgemeinen mit unserem Volk, aber auch mit meinem Leben. Mein Leben, meiner Gattin und mir. Und dankenswerterweise auch unseren Kindern. Wir können gelassen sein. Ja, dieser lieben Schwester war das offensichtlich nicht so ganz genug. Diese Gelassenheit, und sie kämpfte noch mit diesem Ausdruck. Da sagte ich, achte einmal darauf, worüber du dich aufregst. Und du kannst es eigentlich gar nicht ändern. Aber du regst dich auf. Du denkst nach, es raubt dir den Schlaf. Und dann sagte sie, so ist es. So ist es. Und dann habe ich ihr den Rat gegeben, untersuche doch einmal, ob der Friede des Christus dein Herz regiert. Das ist ein Wort aus Kolosser 3, wenn ich mich richtig entsinne, 15. Vers. Regiert der Friede Gottes mein Herz. Die Juden hatten jetzt Frieden. Sie hatten den Sieg. Und sie feierten den Sieg. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber Mordechai und Esther waren an dieser Stelle noch nicht fertig mit all dem. Was haben sie unternommen? Sie haben wieder Briefe verfasst und losgeschickt, diesmal nur an das jüdische Volk. Und es wurde ihnen gesagt, dieser 14. und 15. Tag soll Jahr für Jahr gefeiert werden. Angeordnete Feier. Es ist nicht die einzigste Feier, die Gott seinem Volk gewissermaßen als Anordnung gegeben hat. Denken wir an das Passa. Das Passa war auch so eine angeordnete Feier. Aber wir haben doch auch eine angeordnete Feier. Hatte Herr Jesus nicht sagen lassen, tut dies zu meinem Gedächtnis? Das hat er uns angewiesen, dies zu tun. Warum? Warum solche Festtage oder Feiertage? Manchmal haben wir uns sicherlich gefragt, die ganzen Feiertage, die wir haben im Jahr, wie können wir sie nutzen? Sie haben dann ihren Sinn, wenn das, was Gott erreichen möchte, in unserem Leben sich verwirklicht. Es ist ein Erinnern und es ist Dankbarkeit. Dankbar zu sein, wie das der Psalm 103 auch gesagt hat. Noch einmal überlegen, eine Aussage in diesem Psalm hat mich sehr oft beschäftigt. Das liegt sicher daran, dass ein Evangelisten das so beschäftigt. Da sagt er doch, er hat uns nicht getan nach unseren Sünden. Er hat uns nicht vergolten, wie wir es eigentlich verdient hätten. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden nicht vergolten. Lassen wir uns daran erinnern und dann kann doch eigentlich in unserem Herzen nur ein Danke, Vater, kommen. Danke. Und das war der Sinn, dass ihnen jetzt diese Festtage angeordnet wurden, um in Erinnerung zu rufen. Wir erinnern uns dessen, was Jesus Christus getan hat. Dass er in den Tod ging, dass er zur Sünde gemacht wurde, damit uns eine Gerechtigkeit zugänglich wird, mit der wir vor Gott bestehen können, durch den Glauben an den Herrn Jesus. Aber wir können auch da nicht stehen bleiben. Wir erinnern uns daran, dass er auferstanden ist. Das ist der eigentliche Sieg, dass er nicht im Tode geblieben ist. Und man mag sich die Frage mal stellen, wenn es nur das Kreuz gäbe, ohne Auferstehung. Dann käme doch der Rückschluss, dann ist er genauso ein Sünder gewesen. Aber die Auferstehung belegt letztlich seine Gerechtigkeit. Und wenn wir an den Mann am Kreuz denken, der sagt, wir hängen zu Recht hier. Das heißt, das Urteil, das wir empfangen haben, ist absolut richtig. Er stellt also seine eigene Ungerechtigkeit fest, seine Sündhaftigkeit. Dann sagt er, dieser hat nichts Todeswürdiges getan. Er stellt also die Gerechtigkeit des Herrn Jesus fest. Und wendet sich dann an den Herrn Jesus und, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Würde denn ein Toter noch in seinem Reich kommen? Natürlich nicht. Aber er hat sich gesagt, der bleibt nicht im Tod. Der ist der Gerechte. Der bleibt nicht im Tod. Er wird auferstehen, er wird in seinem Reich kommen. Und dann wünschte er doch, dass er an ihn denkt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mit so einem Wort kann man leben und mit so einem Wort kann man sterben. Die Juden bekamen also ganz ausdrücklich diese Gedenkfeier und ich ließ mir sagen, sie feiern diesen Tag eigentlich heute noch, diese Tage. Und der Bruder, der mir das sagt, hat viele Jahre in Israel gelebt, der sagt, ja, leider, ich weiß nicht, kennt ihr den Ausdruck Kirmes? Volksfest oder so. Es ist in Israel ein Volksfest. Aber es wird auch an wenigen Stellen das Buch Esther gelesen. Das heißt, man erinnert sich an diesen gottgeschenkten Sieg. Als das Volk Israel durch den Jordan ging, das Wasser blieb stehen auf dem einen Ende, auf der anderen lief es ab, und dann gingen sie alle miteinander, ging nicht anders, an der Bundeslade vorbei auf die andere Seite. Dann nahmen sie diese 12 Steine mit. Warum? Es gab ein Denkmal. Ein Denkmal, das doch das Ziel hat, zu erinnern. Nun, das Ziel bei uns im Brotbrechen beispielsweise ist, wir erinnern uns des Herrn, wir erinnern uns seiner Leiden, Wir verkündigen seinen Tod, bis er kommt. Sein Erinnern in tiefer Dankbarkeit. Und so war es gedacht für die Israeliten. Tage der Erinnerung, heißt es in Kapitel 9, Vers 28, dass sie gefeiert werden sollen in jeder einzelnen Generation. Soll also weitergegeben werden an die kommende Generation. Das ist das, was Gott auch wollte, dass man den Kindern in den Häusern Gott groß machte, dass man Gott verherrlichte vor ihren Ohren, dass man ihnen mitgeteilt hat, was Gott getan hat und wie er gehandelt hat, besonders jetzt auch mit starkem Arm aus Ägypten herausgeführt. All diese Dinge sollten ja weitergegeben werden. Leider hat das offensichtlich nicht immer so gefruchtet oder man hat es versäumt, es weiterzugeben. Jedenfalls sind viele, viele untreu geworden in diesem Volk. Nicht nur auf der Wüstenreise, sondern auch im verheißenen Land. Und das hat Gott sicherlich sehr traurig gemacht. Ein Befehl also, sich zu erinnern, zu gedenken. Wir wollen von Herzen gern dieser Anordnung unseres himmlischen Vaters, seines Sohnes zu gedenken, nachkommen. Es gibt im 30. Vers des 9. Kapitels noch, da heißt es, er sandte Briefe an alle Juden in den 127 Provinzen im Königreich des Ahasveros, Worte des Friedens und der Treue. Oder man konnte es auch anders übersetzen, Worte der Wahrheit. Das heißt, Worte der treuen und aufrichtigen Gesinnung gegenüber den Juden. Das heißt, Mordechai und Esther hatten nichts anderes im Sinn als das, was ganz am Schluss des 10. Kapitels steht. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Wohl seines ganzen Geschlechts. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, der auch mein und unser Wohl sucht und alles dafür tut, für dieses Wohl. Haben wir schon einmal entdeckt, wo er mir wohlgetan hat? Wohlgetan. Ein Bruder erzählte mir, er hätte ein Vorbild gehabt in seiner Jugend. Und dieser Mann, der ihm nun Vorbild gewesen ist im Glauben, der hatte in jungen Jahren, also ein Jugendlicher, einen sehr schweren Unfall, einen Arbeitsunfall. Und seit dieser Zeit hinkte er. Und wenn er hereinkam in die Versammlung und man sah, dass er sich so bewegte, da wusste man, der ist das. Das war schon sehr auffallend, sein Hinken. Und er hat eben diesem jungen Mann dann einmal in einer stillen Stunde gesagt, weißt du, da hat Gott mir wohlgetan. Das mag komisch klingen. Da hat Gott mir wohlgetan, dass ich da so verunglückt bin. Da habe ich angefangen, über ihn und über den Herrn Jesus Christus nachzudenken. Und da ist mir bewusst geworden, was für ein sündiger Mensch ich bin. Und dass ich die Hand des Heils, der Rettung des Herrn Jesus ergreifen durfte, weil er sie hingehalten hat, weil er mich retten wollte und dankenswerterweise gerettet hat. So kann ich das tragen, weil er mir wohl getan hat. Ich möchte gerne beten.